Diesmal wir stehen anbetend vor dem, was wir bekenntnishaft gesungen haben. Und wir stehen anbetend vor dem, Herr, was du heute Morgen uns neu aufschließen willst. Von deiner göttlichen Überlogik, die hineingreift bis in die kleinsten Elemente unseres Lebens. Und Herr, ich habe nur eine Bitte heute Morgen, dass du das, was du uns sagen lässt durch unseren Bruder, nicht nur Kenntnis wird in uns, sondern Leben gezeugte Erkenntnis durch dich. Dass wir durch all das, was wir hier hören, tiefer hineingeführt werden in die Anbetung. Und dass wir viel mehr bereit werden, uns dir ganz auszuliefern und dir ganz zu vertrauen, weil du die Ordnung, die du im All geschaffen hast, auch in unserem ganz persönlichen Leben vollenden willst. Herr, wir danken dir und mach uns bereit, dass wir uns führen lassen zu dem Zweck, zu dem Ziel und so gestalten lassen, Herr, wie du uns haben willst. Das schenke du in Gnaden. Amen.
Liebe Geschwister, wir durften singen, wie groß ist Gott, der Schöpfer aller Welten. Und durften gestern schon beachten, unter dem Thema das Licht, wie in der Schöpfung Gottes alles gezählt ist, gemessen ist, gewogen ist und genannt ist. Wenn wir lesen dürfen, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen, dann haben wir hier die große Bruchrechnung Gottes für uns, nämlich Zähler und Nenner. Der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Ich habe gesagt, Bruchrechnung, ja, weil Zähler und Nenner nicht ergeben die Plagerei in den Schulen, den Mathematikstunden. Nicht, ja. Das ist, um den Fachleuten in der Astronomie tatsächlich eine schwere Bruchrechnungsaufgabe, weil Gott an seinem Originalchronometer, den er geschaffen hat, Sonne, Mond und Sterne, da bestimmt er ja Zeiten, Tage, Jahre, Monate, Tag, Stunden, alles bis in die kleinsten Zeiteinheiten und in die größten Zeiten göttlicher Haushaltungen und göttlicher Zeitalter. Alles gezählt, gewogen, gemessen und genannt. Mit Namen genannt. Das bedeutet, das, was wir im Alltagsleben zu bezeichnen pflegen, mit Inventaraufnahme, wird da alles gezählt, was vorhanden ist. Jawohl. Werden die Längen der Eisenstangen gemessen? Werden die Gewichte gewogen? Muss alles mit Namen genannt werden? Bitte schön. Und dass alles Vorhandene und alles Geschehen auf unserer Erde sind irdische, vergängliche Gleichnisse von unserem Gott geordnet, damit wir an ihnen durch geöffnete Augen, durch den Geist Gottes befähigt werden und die Möglichkeit haben, nun die wunderbaren göttlichen, geistlichen Dinge und Werte sehen und verstehen und davon Besitz ergreifen zu können. Biblische Zahlensymbolik als Thema ist noch viel zu wenig gesagt. Eben, ich habe das Stichwort Inventaraufnahme. Das Wort Rechnung, das Wort Mathematik. Und bitte ganz persönlich, hat Gott sogar die Haare unseres Hauptes gezählt? Fällt ein Haar von meinem Haupte ohne den Willen Gottes? Merken wir etwas? sind unsere Tränen gezählt. Auch noch. Fällt eine Träne, ohne dass Gott es sieht, sind alle gezählt. Aufbewahrt in einem Krug. Wir haben jetzt schon gemerkt, liebe Geschwister, dass es sich bei göttlicher Mathematik, bei göttlichem Zahlensystem nun nicht um rein sachliches, hartes, unwiderlegbares mathematisches System handelt, sondern dass hier alles getragen ist und durchwoben ist mit der Liebe und der Barmherzigkeit unseres Gottes. Und nun dürfen wir, ja, es ist ja die erste Stunde, heute Vormittag mit diesem Thema biblische Zahlensymbolik, einmal das göttliche 1x1 näher ansehen. Nicht? Ohne das geht es ja nicht. Die Zahlen von 1 bis 10 können wir an unseren beiden Händen nicht? Jetzt anschreiben, wenn wir wollen. 10 Finger. 1 bis 10. Nach 10 geht es weiter. 1, 10, 2, 10, 3, 10, 14. Dann 20, 21, 22. Also 10, 10, 10. Da haben wir 10 mal 10. 100. 10 hoch 3. Alles ganz wunderbare, göttlich bestimmte Werte und Dinge. Wieso mit hochheiligste Dinge? Das Allerheiligste zum Beispiel in der Hütte des Mose ist 10 Ellen breit, 10 Ellen lang und 10 Ellen hoch. Das gibt wie viel Kubikellen? Also erstens 10 Ellen die Einheit. Die Grundfläche ist 100 Quadratellen. Und der Inhalt sind 1000 Kubikellen. Das sind die Dekaden Gottes, das Allerheiligste, in Würfelform. Also, die Zahl 1 kennen wir. Es ist die Zahl der göttlichen Einheit. Da ist Paulus führend in der Aussage, für uns gilt, da ist ein Gott, ein Vater, ein Herr, ein Mittler, eine Taufe, ein Geist, eine Einheit. Die Einheit des Geistes festhalten, die Liebe. Wunderbar, die Zahl 1. Ein Volk, eine Herde. Und jetzt kommt das Tragische. Tatsache in der ganzen Schöpfung, weil da ein Fall vorliegt oder zwei Fälle. Als Gott die Schöpfung vollendet hatte oder sogar die Wiederherstellung, wie wir gestern gelernt haben, und den ersten Menschen geschaffen hatte, rückblickend seine Werke beurteilte, dürfen wir lesen, und Gott sah an alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Jetzt darf ich mal aber bemerken, es war nur sehr gut. Warum das? Wir haben gestern auch schon antippen dürfen. Wir sollen ja unterscheiden lernen können, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, welche wertvolleren Dinge dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche Dinge erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Die Schöpfung Gottes war nur sehr gut. Wenn meine Kinder heimkamen aus der Schule, überall nur sehr gut, nicht, dann war ich ja mehr als zufrieden. Da hatte ich sogar wohlgefallen daran. Aber so vollkommen war die Sache noch nicht bei meinen Kindern deshalb. Nun, warum konnte Gott nicht sagen, und er hatte wohlgefallen allem, was er geschaffen hatte? Weil er ja längst wusste, ich muss das Leider der Vergänglichkeit, dem Fluch der Vergänglichkeit unterwerfen. Das kann er höchstens für gut finden, das eine Zeit lang zu genehmigen. Im Sinne, er hat immer gute Absichten. Die Absichten Gottes sind immer gut, auch wenn er böse Dinge genehmigt, die seine Geschöpfe in ihren Überlegungen zurechtbiegen oder krumm machen. Also, in der gefallenen Schöpfung ist nichts mehr sehr gut. Da ist alles noch das, was es war, wie es aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist. Aber anstatt positiv geladen, ist es jetzt negativ geladen. So. Der vielleicht treffendste Vergleich haben wir in dem Blick auf ein Tier, das ja wissenschaftlich von grundlegender Art ist, der Affe. Der Affe. Heute sagt man, der äfft alles nach. Ist das positiv oder negativ? Negativ. Ja, was war denn das Positive bei diesem Tier? Was hat Gott da zur Darstellung gebracht? In der ganzen Tierwelt, der ganzen Schöpfung, hat Gott die in ihm selber verborgenen, vollkommenen Dinge herausgestellt in die Schöpfung, nicht? Denn das All ist aus Gott heraus. Sichtbarkeit und als Werk seiner Hände aus sich herausgestellt. Und jetzt erst konnte auch Böses dann entstehen. Und alles ist durch ihn getragen und alles kehrt so in ihn hinein zurück. Das ist das Gesamtprogramm Gottes. So. Also alles aus ihm und jetzt negativ. Affe, negativ, der äfft alles nach und das Positive ist genau umso wunderbarer, als eben das Negative schlimm ist. Es ist genau das Gleiche, nur jetzt positiv. Paulus schreibt, lädt uns ein, seid meine Nachahmer. Ist das etwas Positives? Gleich wie ich Nachahmer Jesu Christi und Gottes bin. Ist das positiv? Ja. Dazu hat der Gott den Affen geschaffen. Positiv. Nachahmer zu sein. Und so könnten wir in der ganzen Schöpfung herumblicken und das Gleiche feststellen, jedes nach seiner Art. Großartig, ganz wunderbar. Ja, was ist jetzt bei der wunderbaren Einheitszahl 1 negativ? Ja, wer es schon mal gehört hat, der weiß es. Also schrecklich ist das. Einsamkeit. Einsamkeit. Wie mit Verlassenheit. Die Zahl 2, die Zahl der göttlichen Gemeinschaft, der Vater und der Sohn, paarweise oder doppelte Fruchtbarkeit oder Symmetrieordnung. Der Mensch, das Tier, die Pflanzen oder geometrische Figuren sind immer besonders schön, wenn ein symmetrischer Aufbau ist. Also eine Mittelachse und dann zwei Seiten gegengleich. Oder gar der goldene Leuchter, nicht? sein Fuß, sein Schaft und sein Mittellicht und dann die drei Röhren, die drei Arme. Oder die ja, drei Armpaare. Nicht? Die Schönheit. Deshalb will Gott immer doppelte Fruchtbarkeit. Was heißt das auf Hebräisch? Doppelte Fruchtbarkeit? Ephraim. Ephraim. Und was ist da bei dieser wunderbaren Zahl der Gemeinschaft? Negativ? Ja, sowas. Genau wieder. Entzweiung. Da ist die Zwei auch drin, nicht? Entzweiung oder Zwietracht. Das ist negativ. Aha. Sehen wir. Und so ist auch unsere ganze gefallene Schöpfung eben mit dem bekannten Fremdwort bipolar. Zwei Pole. Positiv, negativ. In unserem Weltall ist der positive Pol im erschaffenen, mit den Händen Gottes geschaffenen Weltall ist der positive Pol der Thron Gottes. Und der negative Pol ist nun einmal unsere arme Erde. Im ganzen Weltall ist unsere Erde der Ort, den die Schrift in den Ordnungen Gottes, seines Hauses nennt, außerhalb des Lagers, wo die Sünde konzentriert vorhanden ist. Unsere Erde, der negative Pol, der Thron Gottes, der positive Pol. Da unten ist alles Finsternis, dort oben Licht, da Tod und dort Leben und da Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit und wie die Dinge nun alle heißen mögen. Jetzt kommt die Zahl 3. Ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Es ist der Vater, es ist der Sohn, es ist der Geist. Oder 3 sind es, die da bleiben. Wir kennen die 3 Werte. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3. Und zum Glück ist welches Stück dieser 3 das wunderbarste? Die Liebe. Und deshalb dürfen wir lesen von der Liebe. Die Liebe, die glaubt alles und hofft alles. Und von diesem Glauben und dieser Hoffnung der Liebe gilt, alles, was die Liebe hofft, lässt nicht zu Schanden werden, schreibt Paulus. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, schreibt er, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Ja, was hofft denn die Liebe Gottes alles? Was hofft sie denn alles? Na ja, alles. Ist dann Hoffnung für alle. Ohne zu Schanden werden zu müssen damit, mit dieser Hoffnung. Die Zahl 3, göttliche Vollkommenheit, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3. 3 sind es, die da Zeugnis geben. Der Geist, das Wasser und das Blut. Das heißt, Gott ist Geist und die ganze Schöpfung ist aus Wasser bereitet und nur auf unserer Erde gibt es Geschöpfe, die Blut tragen, die eine Seele haben. Sein Blut, das ist seine Seele. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und das Zeugnis dieser 3 ist einstimmig. Bilden immer ein göttliches Dreieck. Der Gute, der Wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes. Und so könnten wir beliebig weiterfahren. Der Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste. Die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Ja, und jetzt negativ. Der Zahl 3. Dann brauchen wir nur ins Buch der Offenbarung zu sehen. Der Drache, Satan selbst, das Tier, der Mensch, der Sünde, und der falsche Prophet. Diese drei, das ist die satanische Einheit der drei. Und nicht nur. Jetzt haben wir das Maximum von Nachäffen im ganzen Weltall. Wir haben gesehen, die drei wunderbarsten, der Vater, der Sohn im Heiligen Geiste. Und wie ist bei Satan? Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert, sagt Gott den Juden. Eurem Vater, dem Teufel. Und der Antichrist wird genannt der Sohn des Verderbens. Und sieben böse Geister. Stimmt's? Ist der Heilige Geist auch aufgeteilt in sieben? Goldener Leuchter, bitte. Ist das eine Nachäffung? Ha ja, er will ja, er bringt ja die Beweise, dass er Gott sei, nicht? Und dann muss ja alles so sein, wie Gott sich präsentiert in seinem Wort. Ne? Die Verführung wird maximal sein, sodass sie der Lüge glauben. Präsentiert Gott einer Menschheit, die ihn lästert und ja, als tot erklärt, serviert er ihnen so kräftige Irrtümer, so kräftige Irrtümer, dass es dann ganz klar ist, wer der einzig richtige Gott ist. Aber bitte jetzt in Anführungszeichen, in Gänsefüßen, ganz klar ist. Ich muss hier weiterfahren oder darf hier weiterfahren. Genau der Vater der Lüge, euer Vater, der Sohn des Verderbens, der in der Siebenfalt von sieben bösen Geistern funktioniert. Die Zahl 4, die Zahl der göttlichen Schöpfungsordnung, die Zahl des Kosmos, des Weltalls, die 4 Himmelsrichtungen. Repräsentanten der ganzen Schöpfung am Throne Gottes sind die 4 Cherubim. Eines Löwen Angesicht, eines Menschen Angesicht, eines Stieres Angesicht und eines Adlers Angesicht haben die 4. Und der Mensch ist der Herrscher über alle Schöpfung. Der Löwe, der Chef der wilden Tiere, der Stier, der Chef der Haustiere und der Adler, der Chef der König der Vögel des Himmels oder einfach aller Geflügelten. So. Cherub heißt auf Deutsch wie die vielen. Sie sind die Repräsentanten am Throne Gottes für die ganze Schöpfung. 4. Dementsprechend haben wir die 4 Evangelien, die 4 Evangelisten für die ganze Schöpfung Gottes. Wie steht es auf der negativen Seite? Ja, da haben wir auch 4 Weltreiche. Ein Löwe, ein Bär, eine Löwin, eine Bärin, eine Pantherin, eine wilde Tierin. Weibliche Tiere. Im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte liegen die hinter uns. Babel, Persien, Griechenland, Rom. 2 Weltreiche östlich von Israel, von Jerusalem, und 2 Weltreiche, Griechenland und Rom, westlich. Eine wunderbare Symmetrie, die sich jetzt heute erweitert hat, global. Jerusalem ist und bleibt die Mitte, nach Osten bis Japan und nach Westen bis USA. Ganz wunderbare göttliche Ordnungen liegen davor, auf die wir jetzt nicht näher eingehen dürfen. Das Negative haben wir schon gesehen, oder dann die 4 Namen Satans, der Drache, die Schlange, der Teufel und Satan. Die 4 Namen. Dann kommt die Zahl 5. Die Zahl 5 ist der 10. von 50, dann wissen wir schon Bescheid. Ne? Was der 10. ist, das heißt, da ist das Ganze angedeutet beim 10. Wenn Israel den 10. gibt, hat Gott den 10. genehmigt. Gemeint ist, dass ein Mensch Gottes sich Gott ganz zur Verfügung stellt und nicht nur zum 10. Teil. Also, die Zahl 50, positiv, ist die Zahl des Hall- und Jubeljahres. Da ist ein Zeitpunkt im Programm des Heilsplanes Gottes festgelegt ist, ein Zeitpunkt. Wenn der erreicht ist, der Zeitpunkt, dann ist alles, die ganze Schöpfung vollendet. Einfach weil der Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat, jetzt gekommen ist. Ohne zu fragen, wer bist du und so weiter. Nichts zu machen. Auch wenn die Frommen da etwas dagegen haben sollten, nicht wahr? Nichts zu machen. Also 5/10, das ist der Anbruch der Gnade oder Gnade im Anbruch zur Vollendung. Vollendung durch die Gnade ist dann 50 selber, das Halljahr. Das ist der 50. Tag, ist ja Pfingsten. Und das 50. Jahr ist ein Halljahr, das ist dann das letzte Pfingsten, wofür Jerusalem nur ein kleines Modell, vergängliches Modell war, für die Endgedanken Gottes. Entsprechend dem Anbruch der Gnade oder Gnade im Anbruch zur Vollendung, 5, ist dann negativ die entsprechende Hilflosigkeit, die Bedürftigkeit. Wir denken, dass Paulus schreiben muss, er habe 5×40 Streiche weniger einbekommen, also 5-mal gegeißelt worden. Jetzt die Zahl 6. Da bin ich belehrt worden, dass die Zahl des Menschen, weil er am 6. Tag geschaffen worden ist, gut, aber ich habe noch kein Wohlgefallen an dieser Auslegung, ist noch nicht vollkommen genug, nicht? Warum? Die Zahl 6 ist durchgehend die Zahl göttlicher Arbeit und Mühe. 6 Tage hat Gott gearbeitet, 6 Gottestage. Um eine Schöpfung zu schaffen, hat er da Mühe und Arbeit gehabt. Und zwar am schwersten Herzensmühe. Warum? Er wusste, die ganze Schöpfung bringt mich einmal um. Und ist Feindschaft gegen mich. Zahl göttlicher Arbeit und Mühewaltung. Die 6000 Jahre seit dem Fall Adams bis heute, im Jahr 2000. Eine Gotteswoche von 6 Gottestagen läuft im Jahr 2000 ab und dann ist ein Jahrtausend, ja, des Friedens, des Segens und der Ruhe garantiert. Nach der göttlichen Mühewaltung hat er mit seiner Menschheit jetzt 6 Tage Mühe gehabt. 6000 Jahre. Sehr. 6 Tage sollst du arbeiten. Gilt auch für uns, gilt für die ganze Menschheit. 6 Gottestage, Arbeit unter Fluch und Schweiß und Unsegen, jetzt, seit dem Fall Adams bis jetzt. Aber Gott ist dann, ja, das ist das Negative, Arbeit unter Fluch und Schweiß, das ist das Positive, was Gott auch an Mühewaltung sich eben auf sich genommen hat. Positiv, wunderbar. Und jetzt haben wir eine eigenartige Tatsache, nämlich, wenn wir die Zahl 6 hören, dann denken wir ohne weiteres an den Antichristen. Warum? Weil die Zahl seines Namens 666 ist, also 3 Sechser nebeneinander, wenn wir sie schreiben, die Zahl. Da ist die Zahl seines, wie kann die Zahl 666 gleichzeitig den Namen bestimmen? Der wird nicht genannt, nur die Zahl des Namens. Und dann heißt es hier, wer Weisheit hat und Verstand, der berechnet die Zahl dieses Namens, dann hat er den Namen. Geheimnisvolle Sache. Da braucht es göttliche Weisheit. Und das Eigenartige, wie ich schon andeutete, besteht nun darin, dass diese Zahl 666 im Neuen Testament erscheinen, in Bezug auf den Antichristen, nur noch einmal in der Bibel vorkommt, und zwar im Alten Testament. Und zwar wie und wo und wann? Bei Salomo für die Mühewaltung, die Salomo anlässlich des Baues des herrlichsten Gebäudes, das die Welt je gesehen hat, des Tempels Gottes in Jerusalem, für die Mühewaltung hat Gott ihm ein jährliches Salär zukommen lassen, jedes Jahr 666 Talente reines Gold. Ja, wissen wir, was ein Talent Gold ist? Der ganze goldene Leuchter ist aus einem Talent reinen Goldes geschaffen. Doch ein prächtiges Stück. Ne? 666 Talente Gold jedes Jahr. Was heißt das? Ja? Das ist die göttliche Belohnung für die Mühewaltung, ne? Am Hause Gottes. Ja. Weiß das der Gegner auch? Dass 666 der Lohn der Mühewaltung ist im Hause Gottes, für das Haus Gottes. Natürlich. Also muss er die Zahl 666 auch mit der sich ausweisen können. Bitte schön. Ganz gewaltige Zusammenhänge.
Die beiden Stellen lesen wir in, also wir schlagen es nicht auf, 2. Chroniker 9,13 bei Salomo. Und Offenbarung 13, Vers 18 beim Antichristen. Jetzt kommt die berühmte Zahl 7. Es ist die Zahl geistlicher Vollkommenheit oder die Zahl der Vollkommenheit des Geistes. 7. Wir haben ja den goldenen Leuchter. Den kennen wir doch. Wenn ich den so darstelle, ohne ihn an die Tafel zu zeichnen, dann seht ihr es auch, wer es noch nicht gesehen hat. Er steht auf dem Boden, hat einen Fuß, einen Schaft und ein Mittellicht. Und dann zweigen ab ein Armpaar, ein zweites Armpaar, ein drittes Armpaar. Und nun nennt die Schrift nur das Mittelstück, Fuß, Schaft und Mittellicht, das ist der Leuchter. Und alles andere heißt immer, aus ihm heraus kommt das, aus ihm heraus kommt das, aus ihm heraus kommt das. Gleichsam, das ist Christus, nicht? Der alles trägt, die Mitte und die Glieder, die aus ihm herauskommen, herauswachsen. Oder er, der Baum des Lebens und die Zweige, die herauswachsen. Der goldene Leuchter ist ja gleichzeitig ein Ölbaum. Wo steht denn das geschrieben? Offenbarung 11, die beiden Zeugen sind zwei Leuchter, goldene und zwei Ölbäume. Nun, da haben wir vor uns, bitte hierher sehen. Auf ihm, das ist nur die Mitte, der Mittellicht, Christus, auf ihm ruht der Geist Gottes. Und jetzt? Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sehen wir die Symmetrie? Es sind also wie viele Teile des Heiligen Geistes? 7. Wunderbar, herrlich. Und zwar die eine Seite hier sind theoretische Dinge oder die Lehre. Und auf der anderen Seite sind praktische Dinge. Die Praxis, Theorie und Praxis oder Lehre und Wandel. Hier. Am deutlichsten ist der Geist des Rates und der Kraft. Ein guter Rat ist vorerst Theorie, nicht? Jetzt brauche ich auf der anderen Seite, ist was nötig, Kraft, dass ich den guten Rat ausführen kann. Oder was nützt mir die beste Elefantenkraft, wenn ich nicht weiß, was damit anfangen kann? Kann ich die dümmsten Sachen machen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, das sind die ersten, das erste Paar. Die Weisheit hat es mit Theorie, mit dem Planen, mit dem Erforschen und dem geistlichen Erfassen von allem, bevor die Dinge da sind. Und durch Verstand wird das Haus, ein Haus gebaut, gegründet und gebaut. Das ist die Ausführung. Deshalb sagt Salomo, was nützt es einem Toren, wenn er Weisheit hingeht, um Weisheit zu erwerben, solange ihm der Verstand fehlt. Ne? Das heißt, ein Architekt, der immer nur Pläne macht und baut nie. Ne? Oder ein Baumeister, der ohne Pläne zu bauen beginnt, nicht? Dann ist die Küche nach Süden und das Treppenhaus, nicht wahr? Und die Wohnungen auf die Lärmstraße hinaus und so weiter und das WC auf dem Treppenhaus und weiß was alles, nicht? Gibt es auch solche Bauten. Ja. Salomo sagt, durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Ne? Und durch Verstand wird es gegründet und befestigt. Seht? So. Oder jetzt das Gewaltigste, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn oder der Demut des Herzens. Das ist das Gleiche. Ja. Was schreibt Paulus? Um der vielen und hohen Erkenntnis willen, die Gott mir gegeben hat, in Christo Jesu, hat er mir auf der anderen Seite was? Sich erlaubt, mir aufzureden? Einen Engel Satans zugesellen, der mich ständig mit Fäusten schlägt. Stellt euch einmal vor, ihr würdet jetzt nach Abschluss der Konferenz, ich bin wieder nach Hause, hören, hast du schon gehört, Bruder Muhl hat von Gott ständig einen Engel Satans neben sich, nicht wahr? Hat er ihn immer plagt, was würdet ihr denken? Das haben wir gemeint, bei Bruder Muhl Stimme sei einigermaßen, nicht? Also das scheint doch furchtbar zu sein mit dem, nicht? Ja, bitte. Nur langsam, nicht? Und Paulus litt ja so sehr darunter, dass er den Herrn dreimal anging. Herr, nimm mir das weg. Muss ich das weitertragen? Meine Gnade genügt dir. Aha. Also, wer die Gnade hat, völlig unter der Gnade Gottes stehen und gehen und vollendet werden zu dürfen ist, der darf auch wissen, dass Gott sich dann allerhand erlaubt in seinem Leben. Das genau gegenteilig aussieht nach außen als nach Gnade. Bitte, kommt so etwas vor? Ja. Und wie wird man dann beurteilt? Besonders von frommer Seite, nicht? Ganz schief. Ne? Ganz schief. Und das war die Sache bei Hiob. Das war die Sache bei Hiob. Wir dürfen wissen, dass Gott zum Satan sagte, du hast mich gereizt, wieder meinen Knecht Hiob, gegen den ich gar keine Ursache habe, ohne Ursache von mir aus. Ja, denn es war Hiob, der wissen konnte, in seiner von Gott geschlagenen Situation nach außen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, wer hat denn das hinausbesorgt in die Welt? Wo wir unsere wunderbaren Melodien und Chöre und weiß was alles haben? Hiob. Und dass er als der Letzte auf der Erde stehen wird. Und ich, meine Augen werden ihn sehen. Stimmt das? Ja. Ich beneide den Hiob um seine Gotteserkenntnis. Je länger, je mehr. Also, wir sind erst bei der Zahl 7 und erst noch mittendrin. Zahl geistlicher Vollkommenheit. Das eine, oder des Geistes. Dann die Vollendung in der Fülle des Geistes ist da drin. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Die Zahl 7 ist die Grundzahl der göttlichen prophetischen Chronologie, also Zeitordnung, der göttlichen Zeiteinheiten. Die dürfen wir kurz ansehen. Eine siebte Stunde spielt schon eine Rolle. Aber was wir sofort wissen, spielt ein siebter Tag eine Rolle. Das ist ein Sabbat. Und zwar Sabbat für Sabbat, Sabbat für Sabbat. Immer weiter, ohne Unterbruch, bitte. Immer der siebte Tag. Jetzt sollt ihr 7 mal 7 Tage, 7 Sabbate zählen, drittens. Ne? Und dann den nächsten Tag, das sind 49 Tage, dann den nächsten Tag, den 50. eine hohe Festversammlung feiern. Ne? Im Neuen Testament am Pfingsten, ne? Dritte. Dann kommt der 7. Monat, das sind die großen Schlussfeste, Yom Kippur, Laubhüttenfest. Und dann wird das Halljahr ausgerufen, jedes Jahr. Jetzt kommen wir weiter, das ist der 7. Monat. Dann kommt das 7. Jahr, ist das auch was Besonderes? Das ist ein Sabbatjahr. Ne? Und dann müssen Sie 7 mal 7 Jahre zählen, 49 Jahre. Und dann ist das 5. Jahr, das Hall- und Jubeljahr. Ne? Und dann kommt eine Halljahrwoche von 7 Halljahren. Das sind rund 350 Jahre. Und die nächste göttliche Zeiteinheit heißt 1000 Jahre. Und jetzt, was sagt Gott zu 1000 Jahren? Das ist für mich gerade ein Tag. Ne? Also jetzt können wir wieder von vorn anfangen. Ne? 1000 Jahre, ein Tag, dann sind 7000 Jahre, was? Eine Woche. Und nach ein 8000 Jahren, da beginnt wieder einfach eine neue Gotteswoche. Nach 8, mit dem 8. Jahrtausend. Aber sind wir erst bei den Tagen Gottes. Nicht? Jetzt kommen dann die Monate, dann kommen die Jahre, dann kommen die Halbjahre. Also hat unser Gott Zeit. Nicht? Aber merken wir, unser Gott hat eine genaue Zeitrechnung festgelegt für sich selbst. Er sagt, das sind meine Festordnungen, die ihr Haus Israel beachten sollt. Die Festordnungen Gottes sind genau die Ordnungen der Sabbate, der Feste. Sind alles, wie wir jetzt gesehen haben, 7er Zeiten.
Bitte Kassette wenden.
Sabbat für Sabbat. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Sabbatjahr für Sabbatjahr, Halljahr für Halljahr, Jahrtausend für Jahrtausend, so, so, so. Ja, wenn man das weiß und kennt die Rhythmen bis jetzt, was da alles geschehen ist, ne? Und dann weiß man, so geht's weiter nach der Ordnung Gottes, darf man dann weiter in die Zukunft blicken. Heute ist man verpflichtet, das zu tun, um klar sehen zu können. Sind wir immer noch bei der Zahl 7? Oh. So. Ja, wie ist jetzt negativ? Ja, gibt es 7 böse Geister? Hat das Tier der Endzeit, der Mensch das Tier, der Mensch der Sünde das Tier, hat das 7 Häupter? Das sind die 7 Ministerien des Antichristen. Da gibt es ein Finanzministerium, ein Militärministerium und ein Kultusministerium. Da sehe ich Rom. Kultusministerium ist Rom, nicht? Finanz, New York oder Washington und Militär, meinetwegen Berlin, nicht wahr? So. Also was ihr wollt, ihr habt verstanden, nicht? Und da, jetzt kommen wir zur Zahl 8 und da ist ein 8er bei den 7, der ist von den 7, aber der dirigiert die 7, ist der Satan selbst. Und das hier ist der Antichrist, sein Sohn. Was ist ein 8er? 8 ist immer ein Neuanfang und wieder in einem gottgegebenen Rhythmus. C, D, E, F, A, H, C. Nicht? Der 8. ist wieder C, also jetzt bei der Musik. Nicht? Und was das Ohr hört, die Klänge, die gründen alle auf 11, 22, 44 und so weiter. 8, also ich bin bei der Zahl 8, Neuanfang im 7er Rhythmus. Das ist ja bei der Musik so, wenn ich auf dem Klavier das Pedal löse und schlage nur einen Ton an, was passiert dann? dann klingen alle Oktaven mit, beginnen mit zu schwingen. Auf allen sieben Oktaven. Am Klavier hat in der Regel sieben Oktaven. Siebener Rhythmus, ja bitte, der achte Tag, nicht? Da beginnt wieder eine neue Woche. Der achte Ton beginnt wieder ein neuer Akkord, eine neue Oktave. Acht, Neuanfang. Und so haben wir jetzt ums Jahr 2000, ja, sind wir acht Tage später, also sagen wir mal beim Ende des tausendjährigen Reiches, also um unser Jahr 3000 zum Beispiel, sind wir so weit wie nach dem siebten Jahrtausend, als die Neuheit anfing des Menschen im gefallenen Zustand. Dass Gott jetzt dann beginnt, die Menschheit in einem neuen siebener Rhythmus wieder herzustellen. Und dann ein achtes, großer Neuanfang. Acht. Negativ, der Satan im Antichristen ist ein Achter, der auf seine Weise wieder nachahmen will, göttliche Zeitordnung oder göttliche Zeitrhythmen. Bei der Gelegenheit dürfen wir gerade noch beachten, dass der wunderbare, geliebte Name Jesus, dem Zahlenwert nach 888 ist. Wer es noch nicht weiß, Gott hat die beiden Sprachen, in denen er geruhte, sich zu offenbaren, auch in dieser Weise zu besonderen Sprachen gemacht. Hebräisch Altes, Griechisch Neues Testament. Die beiden Sprachen haben kein besonderes Zahlensystem. Da sind die Buchstaben in der Reihe nach des Alphabets gleichzeitig Zahlen. Der erste Buchstabe ist einfach die Zahl 1, der zweite Buchstabe gleichzeitig die Zahl 2. Und dann geht es so bis 10. Der zehnte Buchstabe ist gleichzeitig die Zahl 10. Und der elfte Buchstabe ist dann nicht etwa 11, sondern 20. Und der zwölfte Buchstabe bedeutet 30, dann geht es so weiter. Und wenn man bei 100 ankommt, ist der nächste Buchstabe 200 und der nächste 300. Und so ergibt sich dann auch hat der Geist Gottes ein zusätzliches Zahlensystem erspart. Nicht? Und gleichzeitig was erreicht? Dass unser Wort Gottes, literarisches Werk Gottes, gleichzeitig die Rechnung Gottes ist. Ich kann die Bibel jetzt lesen als Rechnung Gottes. Ja, jeder Buchstabe ist eine Zahl. Jetzt könnten wir staunen, was der Geist Gottes im ersten Satz unserer Bibel im Hebräischen sich geleistet hat. Was da zahlenmäßig festgelegt ist. Da ist im ersten Satz schon festgelegt, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, und zwar schon die letzte herrlichste Vollendung schon gesichert hat, im ersten Satz der Bibel. Das geht aus dem literarischen Text noch nicht hervor, aber aus der Rechnung Gottes, die da drin ist. Und zwar überwältigend. Ja, die Uhr rückt nach 11, oder ist schon? Nein, noch nicht. Naja. Ich sage immer um Mitternacht, nicht? Also ich sage jetzt auch um 11 Uhr, nicht? Aber nicht so. Ja, keine Angst. Jesus 888, der Name. Ja, und jetzt verstehen wir. Und 666, als die Zahl eines ganz anderen. Der was will, der möchte zu 888 einmal da, als 888 dastehen. Das heißt, wie zwischen den beiden Zahlen 888 und 666 ist, klafft eine Differenz, nicht? Und die heißt zahlenmäßig wie viel? 222. Das bedeutet, nach göttlicher Ordnung, im ganzen Weltall, die Zahl 222 bedeutet nichts Geringeres als, ja, jetzt die Differenz zwischen Christus und Satan. Die Hochspannung zwischen Christus und Satan, zwischen Licht und Finsternis, 222. Wir kommen noch darauf, aber nicht jetzt, heute noch. Also morgen früh, da müsst ihr euch gefasst machen, da wird gerechnet drauf los, aber ich rechne ja alles vorne. Das heißt, ja, ich darf vorrechnen, was der Herr mir vorgerechnet hat, gezeigt hat. Wir sind bei 8, haben gemerkt, 222. 9, die Zahl der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist eine, ist aber eine neunfältige Frucht. Und von dieser neunfältigen Frucht, wir haben am Anfang gehört von doppelter Fruchtbarkeit, das finden wir am goldenen Leuchter, doppelte Fruchtbarkeit, das werden wir noch verstehen lernen, der Geistesfrucht, Liebe, Freude, Friede. Und es sind dreimal drei Stücke. Und das Negative dieser wunderbaren Zahl ist Sterben zum Fruchtbringen. Ja. Ich kämpfe in dieser Richtung, um dem Tode Christi gleichgestaltet zu werden, um möglichst viel geistliche Frucht bringen zu können und eine Belohnung zu empfangen, die maximal ist. Wir haben, jetzt sind wir schon bei 10. Jetzt können wir wieder bei 1 anfangen. 10, die ersten Dekaden dieser 10 Zahlen, die wir näher angesehen haben, ist dann immer die Fülle von der Sache. Also 5 haben wir gesehen, Gnade als Anbruch zur Vollendung in diesem Leben, und 50 ist dann schon die Vollendung durch Gnade. Die volle Erfüllung. Ja. Oder 99 ist dann die erfüllte geistliche Geistesfrucht. Und jetzt 11 kommt so eine Differenz zwischen 10 und 12. Zwischendrin liegt das nicht. Da ich sage, 12 kennen wir alle. 12 ist die Zahl des 3 mal 4. 12 ist die Zahl der vollkommenen Reichsverwaltung. Spielt da Israel eine Rolle? Ah ja, 12 Söhne, 12 Stämme, 12 Tore, 12, 12, 24. Und dazwischen liegt 11. 11 ist die Grundzahl der Leiden. Die Zahl Tränen steht 11-mal, oder das Wort Träne steht 11-mal im Neuen Testament. Und das Wort Weinen steht auch 11-mal. Tränen, Weinen, also 22-mal. Und 22 ist die Zahl der Gemeinschaft seiner Leiden. So, abschließend darf ich jetzt nur noch eine Reihe von Tatsachen nennen, was die Zahl 22 betrifft. Ah, von der Zahl 13 wollen wir jetzt nicht dann machen wir uns dann morgen drauf gefasst. Nicht? Gut, also, bleiben wir mal bei 22. Tränen weinen. Was steht denn im Psalm 22? Oder wie beginnt der denn? Sind die Psalmen auch gezählt? Wie beginnt der Psalm 22? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das ein Leidenspsalm? Ja, das sind die Worte Jesu am Kreuz. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Bedeutet, der Geist Gottes, der die Buchstaben als Zahlen kennt, hat gleichzeitig mit der Gottesschrift seine Rechnung geoffenbart, seine Rechnung für die ganze Schöpfung. Stimmt eine Jahresrechnung einer riesen Weltfirma, wenn ein Heller fehlt oder zu viel ist in der Rechnung? Stimmt die dann?
Nein.
Ihr sagt sofort nein. Und so genau ist es mit dem Wort Gottes. Ist Jesus dieser Meinung, wie ich jetzt sage? Wahrlich, ich sage euch, kein Jat, das ist der kleinste hebräische Buchstabe, I, Name Jat, nicht der kleinste Buchstabe, solange nicht alles, was da drin verborgen ist, an Gottes Offenbarung erfüllt ist. Der kleinste Buchstabe. Und dieser kleinste Buchstabe hat den Namen Jat, das heißt Hand. Hat nicht meine Hand dies alles geschaffen, sagt Gott? Buchstäblein I, die Hand Gottes. Als Zahl ist der kleinste Buchstabe ausgerechnet die Zahl 10. Da haben wir die Hand, 10 Finger. 10, die Zahl der ersten Fülle oder Erfüllung. Eben, wir haben gesehen, Allerheiligstes 10 mal 10 mal 10. 100.000. Die Tausend sind dein, Salomo. Beginnt alles mit Tausend, mit Tausenden. So. Das Dritte, wodurch Gott diesen geringsten, kleinsten hebräischen Buchstaben geehrt hat, besteht darin, dass dieser hebräische Buchstabe I nichts Geringeres ist als nur alleinstehender, einziger, kleinster Buchstabe. Bildet er das besitzanzeigende Fürwort. Also ich, meiner, mir, mich. Ob es ein Haus ist, oder ob das eine Haus mein Haus sei, bestimmt das Buchstäblein I. Ob es einen Gott gibt, gut, sind noch viele der Meinung, aber ob der eine Gott mein Gott sei, bestimmt das Buchstäblein I, und so viel Hebräisch können wir schon. El heißt Gott und El I, Lama Sabachthan I heißt Gott, mein, warum hast du mich verlassen? Aha. Nur als Andeutung, wie die Rechnung unseres Gottes eine vollkommene, lebendige, wunderbare, überragende Rechnung ist. Und in dieser Rechnung ist gleichzeitig der vollkommene Text vorhanden, wie es einer vollkommenen Aufnahme bei einem großen Geschäft also würdig und nötig ist. Nach Maß, Gewicht, Zahl und Name alles da ist in einem Inventar. Unser Gotteswort ist das göttliche Inventar. Und zwar vom Kostenvoranschlag bis zur Abrechnung. Und Baujournal auch. Alles, was inzwischen läuft. Liebe Geschwister, so wunderbar sind wir reich gemacht. In allem. Überragend. So, ich schließe, indem ich noch ein paar Dinge einfach nenne. Am goldenen Leuchter sind 22 Kelche. Was ist denn der Kelch? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Den Kelch der Segnung, den wir segnen? Leidenskelch. Ausgerechnet, der arme Jakob, ja, Sohn des Isaac, ist der 22. von Adam. Wie viele Seelen zogen mit Jakob hinab in den Schmelztiegel Ägypten? 3 mal 22, 66. Das Klagelieder besteht aus 7 mal 22 Versen. Klagelieder. Ausgerechnet 7 mal 22. Ich deute an, 7 mal 22 gibt 144. Ne? Ich deute weiter an, nach dem Geheiß Jesu, die Jünger hatten die ganze Nacht nicht gefischt, sie sollen das Netz zur Rechten auswerfen, haben sie wie viele Fische gefangen? 153 große Fische. Ich habe bedauert, dass sie nicht gerade noch einen mehr gefangen haben, was 7 mal 22 gewesen wäre. Ne? Aber ich hatte das Bedauern, ging nicht lang, ich las einfach weiter. Und sie entdeckten am Ufer den Herrn Jesus und da briet schon ein Fisch. Nicht? Der Vermisste war beim Herrn selber. Nicht? Können wir ganz sicher sein. Alles, was wir vermissen werden, müssen wir beim Herrn selber suchen. Ja? Das sind immer die Erstlinge, nicht? Ja, die Vermissten. Nicht? Ganz schön. Und so können wir weiterfahren. Es genügt für jetzt. Ich denke, wir haben eines merken dürfen, dass eine biblische Zahlensymbolik viel zu wenig aussagt. Es gibt ja auch andere symbolische Auslegungsmöglichkeiten, aber wir haben merken dürfen, dass es sich hier um eine Offenbarung des Gottes handelt, der dafür gesorgt hat, dass seine Offenbarungsschrift von den Weisen und den Klugen dieser Welt zuletzt verstanden werden kann. Solange sie sich selber für weise halten, hat Gott beschlossen, sie zu Toren zu machen vorerst. Ne? Um es denen zu offenbaren, was für Leuten? Den Unmündigen und Unfähigen, die Dinge zu offenbaren. So ist es nun das Wohlgefallen unseres Gottes. Und zum Glück dürfen wir zu denen gehören, die unter dem Wohlgefallen Gottes stehen. Warum? Weil Gott die zuerst Auserwählten, das Erstlinge, zu sich zieht, die seines Erbarmens und der Vergebung das alles am nötigsten hatten von allen. Soweit.
Herr, wir wollen erstille werden zum Gebet. Die Zeit ist soweit fortgeschritten. Wer dann Tee trinken möchte, kann gehen, währenddem wir unser Schlusslied singen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Rechnung. Wir danken dir, Herr, dass du damit uns ein Zeugnis gegeben hast der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Danke dir, Herr, dass du uns in Jesus Christus fähig gemacht hast, deine Schrift zu lesen, zu erkennen, Herr, was du uns sagen willst. Und nun bitten wir dich, dass aus Frucht dieses Morgens unser Vertrauen zu dir so wachsen, wie unsere Erkenntnis deiner Buchführung gewachsen ist. Herr, segne uns an diesem Tag und dass das gehörte Wort in uns und durch uns zu deiner Ehre Frucht bringen. Amen.
Amen.
Im Anfang, das Wort hast Fleisch werden lassen in Jesus Christus. Und dass dein Wort auch heute noch in unseren Herzen eindringt und dass es in uns zu einer Neuzeugung kommt, deines Sohnes. Und dass du uns mit ihm hineinversetzt in dich, verborgen mit Christus in Gott. Und dass heute Morgen dieser Prozess wieder neu und vermehrt in uns vonstatten gehen darf, weil wir dein Wort in Vollmacht hören werden. Herr, wir danken dir, dass du heute noch uns durch die Kraft, durch die lebendige Kraft deines Wortes veränderst zu Menschen, die dir ähnlicher werden. Dazu segne den Bruder und uns. Amen.
Amen.
Liebe Geschwister, wenn wir weiterfahren dürfen, unter dem Thema biblische Zahlensymbolik, dann dürfen wir vorerst unseren Gott selbst anschauen, in welcher Weise er in einmaliger Weise zu rechnen beliebt.
wenn er rechnet. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass jeder Buchstabe in unserer Bibel, Hebräisch und Griechisch, gleichzeitig eine Zahl ist. So haben wir die Tatsache vor uns, dass unser Wort Gottes gleichzeitig die Rechnung Gottes ist. Und eine Rechnung stimmt nur dann, wenn jeder einzelne Buchstabe, jede einzelne Zahl am rechten Ort ist. Erstens, unser Gott rechnet wunderbar Sünde nicht zu. Eigenartige Rechnungsweise. Und da ist er der Einmalige, der Einzige, der für sich auf Golgatha die Rechtslage geschaffen hat, dass er Böses gar nicht zurechnen kann. Er hat auf Golgatha abgerechnet. Endgültig. Die Rechtsgrundlage gelegt, dass zwischen ihm und seiner Schöpfung alles in bester Ordnung ist. Ist das Evangelium? Evangelium kaum zu glauben, schwer zu fassen. Warum? Weil alle Geschöpfe schreien nach Gerechtigkeit in der Weise, dass jede Ungerechtigkeit möglichst unbarmherzig bestraft wird. Und da gehen voran, ausgerechnet, die heiligsten aller Geschöpfe, heilige Engel, denen Gott die Ehre gegeben hat, auf ihren Wunsch ein Gesetz anordnen zu dürfen, nämlich das vom Sinai, wo genau das Gegenteil von dem geschieht, was Gott nicht kann. Böses zurechnen, Ungerechtigkeiten zurechnen. Also er ist der Einzige und wunderbarerweise dürfen wir es mit ihm selber zu tun haben und nicht mit Engeln und nicht mit Menschen. Wir schlagen die Stelle nochmal auf. Wir kennen sie, aber haben sie noch nicht erkannt. 1. Korinther 13, Vers 5. Wir müssen es noch einmal lesen, wie man lesen sollte. 1. Korinther 13. Sie gebärdet sich nicht unanständig, Vers 5. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Beachten wir noch den Auftakt. Sie rechnet Böses nicht zu, nämlich sie lässt sich nicht erbittern. Und da stelle ich immer die Frage, hätte Gott Grund genug, sich erbittern zu lassen, wenn er in seine Schöpfung hineinblickt? Grund reichlich. Aber das kann die Liebe nicht. Die Liebe Gottes lässt sich nicht erbittern. Und empfiehlt uns nicht nur, das Gleiche zu tun, sondern lässt uns sagen im Hebräerbrief, dass nicht unter euch auch nur eine Wurzel von Bitterkeit aufsprosse in euren Herzen. Auch keine Wurzel von Bitterkeit aufsprosse in euren Herzen. wodurch die vielen verunreinigt würden. Also, ist nicht meine Privatsache. Angenommen, ich hätte jetzt da irgendeinen bitteren Gedanken gegen etwas oder jemand. Das würde sich wie Mehltau auf die ganze Versammlung legen. Ist das wunderbar? Unser Gott lässt sich nicht erbittern. Und sein Sohn ist ja, ich bleibe jetzt im Bild, und sein Sohn ist ja der wahrhaftige Weinstock. Also da kommt nie Mehltau drauf. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Eigenartige Rechnungsweise. Und das zweite Wort finden wir in 2. Korinther 5, Vers 19. Zweiter Zeuge. Wir lesen die wunderbaren Zusammenhänge von Vers 17 an, 2. Korinther 5. Bitte? 2. Ja, bitte?
Ja, 5 ab Vers 17.
2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Können wir das glauben? Wir haben das zu glauben, wenn wir unserem Gott gegenüber unter seinem Wohlgefallen und seiner Freude stehen wollen, dafür zu danken. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Bitte nicht etwa sich versöhnt hat mit uns. Ja nicht. War unser Gott je unversöhnt? Unmöglich. Waren wir unversöhnt? Jawohl, Feinde sogar. Hat uns versöhnt. Also liebt Gott die Welt. Steht so geschrieben, jawohl, dass er seinen Sohn gibt. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christum, und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt, das Weltall, das All, den Kosmos, jetzt den Kosmos mit sich selbst versöhnen, nicht sich. Und jetzt ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Sind wir jetzt wieder gleich weit? Wer sind die ihnen? Ganze Weltall. Keinem einzigen Geschöpf. Wird unser Gott langsam vor unseren Augen so, wie er ist und wie er sein müsste, wenn er die Liebe ist. Jawohl. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Ja, liebe Geschwister, wenn wir mit solchem Wissen göttlicher Natur an Menschen herantreten, die noch unversöhnt sind, strahlt das dann auch aus in unsere Umgebung. Denn unser Glaube ist Christus und der hat den Kosmos überwunden. Und wenn wir das in uns tragen, dann strahlt das sich einfach aus. Nicht nur die Bitterkeit des Herzens strahlt sich aus in die ganze Umgebung, sondern jetzt das Positive erst recht. eigenartiger Rechner, wunderbarer Rechner. Und doch rechnet er zu. Oh, ist aber schade, ne? Nein, im Gegenteil. Er rechnet uns seine eigene Gerechtigkeit zu. Das ist nur wieder vom Tresorschlüssel, ne? Die gleiche Sache, anders ausgedrückt. Das Ganze wird ergänzt zur vollkommenen Ausdrucksweise unseres Gottes, wenn er sich auch herablässt und sich menschlicher Worte bedient, um sich uns mitzuteilen. Ihr versteht mich richtig, nicht? Er spricht uns ja nicht auf überhimmlisch, wie er sich mit seinem Sohn zu unterhalten pflegt. Das würde unser Trommelfeld zerstören, nicht wahr? Also, wir dürfen unseren Gott hier kennenlernen als einen einmaligen, eigenartigen Kaufmann, wie er pflegt, seinerseits zu rechnen. Zuzurechnen oder nicht zuzurechnen. Dann dürfen wir weiter feststellen, hören, in Jesaja 55, in den ersten Versen. Er lädt ein, zu ihm zu kommen und alles zu kaufen, was wir nur wollen, und zwar ohne Geld, ohne Kaufpreis. Wir dürfen alles geschenktweise kaufen bei ihm. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Ich betone der Reihe nach die zwei Worte. Sollte er uns in ihm, in Christo, nicht alles schenken? Was ist ausgeschlossen? Nicht mal er selber. Ne? Alles schenken. Und jetzt das Zweite. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Ich überreiche meiner Frau ein wunderbares Geschenk, die strahlt vor Freude, lang erwartet, und sage, da hast du es jetzt endlich, sieh mal, sie strahlt. Und ich sage ihr natürlich nur unter der Bedingung, dass du nicht. Ist das Geschenk dann noch ein Geschenk?
Nein.
Aha, bitte, merken wir uns das. Merken wir uns das. Gott hat uns in Christo alles geschenkt. Und da will er keinen Gegenwert weder sehen, noch hören, noch wahrnehmen. Bitte. Wir möchten gern so was leisten, um etwas zu verdienen. Er verkauft alles geschenkweise. Gratis. Er kauft das, was ohnehin ihm schon gehört, zu einem ungeheuren Preis. Also solche Kaufleute würde niemand anstellen, nicht? Gehört die ganze Schöpfung ihm. Die ist aber verloren. Jetzt zahlt er den teuersten Preis, um sie zurückzukaufen. Warum? Jetzt kommen wir wieder in die Tiefen der Gottheit hinein an dieser Stelle. Wie kann Gott etwas kaufen, erkaufen, freilösen, das ihm als Schöpfer schon zusteht? Weil er geruhte, die ganze Schöpfung, durch seinen Sohn geschaffen, nach Gottes, des Vaters Plan, dem Erstlingsgeschöpf völlig zur Verwaltung zu übergeben für die Zeiten der Zeitalter. Es war der nachmalige, zum Satan gewordene, schirmende Kerub. Da beachten wir vorerst in Lukas 4 den Wortwechsel zwischen Satan, der den Herrn Jesus in seiner Menschengestalt versuchen darf. Jesus aber, Lukas 4, erster Vers, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt, indem er von dem Teufel versucht wurde. Und er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie vollendet waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Steine, dass er Brot werde. Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Worte Gottes. Und der Teufel führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche, und hier steht nun das Wort Ökumene. Ich wurde seinerzeit belehrt, unter Ökumene verstehe das Neue Testament den damaligen alten bekannten Erdkreis. Das stimmt, aber das ist nicht der Umfang dessen, was die Schrift unter dem Ausdruck Ökumene versteht. Oikos heißt Haus und Ökumene bedeutet nichts weniger als die ganze Schöpfung, wie sie von Gott als Wohnstätte für Engel und Menschen geschaffen worden ist. Wir werden es gleich merken. Und das ist der weiteste Umfang, und um den geht es hier. Der Teufel sprach zu ihm, ich will dir, noch einmal, zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises, jetzt hier Ökumene, und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. So. Und wem irgend ich will, gebe ich sie. Hat er Vollmacht? Hat Jesus das in Frage gestellt? Nein. So ist es. Mit welchen Hoheitstiteln geruht unser Gott diesen Feind, Satan oder Teufel, zu ehren bis heute? Er ist der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Und das griechische Wort ist genau das gleiche Wort, das allein eigentlich unserem Gott zusteht. Das griechische Wort heißt Theos, Gott. Und die Mehrzahl heißt Theoi. Er ist der Theos.
Fortgang auf Kassette 2.